Hundegesabbel mit Silvia und Gerd.
Hallihallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von dem Dog Geeks Hundegesabbel. Und nach einer sehr, sehr langen Sommerpause waren wir viel unterwegs und haben das schöne Wetter genossen.
Sehr viel geregnet.
Ja, ich habe das genossen. Nein, ist heute die Mieke dabei. Mieke, hallo, herzlich willkommen.
Hallo, freut mich, dass ich heute dabei sein kann.
Ja, magst du dich selber vorstellen? Das ist immer so umständlich, wenn ich das mache. Und dann, oder Silvia das macht, dann vergessen wir mal die Hälfte.
Und hier kommt noch eine Bitte in eigener Sache. Wenn du uns dabei helfen möchtest, gutes Hundetraining zu verbreiten, dann gib uns Sterne, like uns, kommentiere unsere Beiträge, abonniere unsere Kanäle, folge uns bei Instagram und verbreite auch dort unseren Content und like uns. Mach uns sichtbar. Wir sind dir von Herzen dankbar und wünschen dir viel Spaß bei unserem Gesabbel.
So viel würde ich gar nicht sagen. Aber also ich bin Mieke und ich bin Vorstandsvorsitzende von Fam for Dogs e.V. Darüber reden wir ja heute. Mhm. In meinem anderen Leben, was nicht mehr so viel, wovon nicht mehr so viel übrig ist, bin ich Rechtsanwältin in Hamburg in einer größeren Wirtschaftskanzlei. Und ich lebe in Hamburg mit meinem Vierbeiner aus Kuwait und der heißt Jack.
Aus Kuwait?
Ja.
Gibt es tatsächlich in Kuwait auch Hunde?
Oh ja.
Also gab es, jetzt sind sie ja hier.
Ja. Ja, genau. Ihr habt uns ja angeschrieben und dann bin ich natürlich also sofort auf eure Seite gegangen und habe gesehen, dass ihr nur Vor-Ort-Hilfe anbietet. Und das finde ich so, so großartig. Und Gerd auch, weil Gerd hat ja auch sofort gesagt, ja, machen wir. Mhm. Weil ich finde, dass Vor-Ort-Hilfe einfach geleistet werden muss, um die Probleme zu lösen und dass die Lösung nicht sein kann, alle Hunde hier rüber zu bringen. Und ihr habt ja zwei Standorte. Einmal in Rumänien seid ihr aktiv und was ich richtig spannend finde, in Indonesien, weil von Tierschutz in Indonesien habe ich gar keine Ahnung. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Das Zweite, was ich sehr positiv fand, war klar, bei den Straßenprojekten, da sind Bilder, wo man verletzte Hunde sieht. Aber grundsätzlich habt ihr nicht diese traurigen Bilder. Also, sondern man sieht in den Sheltern Hunde, denen es gut geht und mit Menschen, die dabei fröhlich lachen. Also was mich total angesprochen hat, war, dass das nicht dieses Traurige, also das, was immer so mitgesendet wird, der Hund muss jetzt raus, weil sonst passiert das, was ja für die Adoptanten dann auch wieder ganz, ganz große Probleme bringen kann,
ja,
weil gerade solche Rucksäcke eigentlich von Profis bearbeitet werden müssen, wenn die Hunde dann hier sind.
Mhm. Ja,
und
genau.
nicht von Ersthundehaltenden oder von jemanden. Ich hatte drei Labradore und die liefen so oder hatte immer Hunde aus Deutschland, die gut aufgezogen waren und jetzt habe ich halt einen mit so einem Rucksack. Das ist ja eine völlig andere Geschichte als das, was man sich so vorstellt. Und ein bisschen Zeit ist es auch nicht. Also genau, und jetzt hast du das Wort. Erzähl mal von deinem Projekt in Indonesien.
Das mache ich sehr gerne. Vielleicht dazu zu der Arbeit vor Ort. Also mir war das, als ich den Verein damals gegründet habe, es hieß nämlich damals Dogs of Lombok e.V. Den haben wir umfirmiert in Fam for Dogs e.V. dieses Jahr. Ich habe ihn damals gegründet vor Ort, bewusst vor dem Hintergrund, dass ich wusste, es ist Indonesien. Es macht gar keinen Sinn, aus Indonesien wirklich vor allem massenhaft Hunde nach Deutschland zu bringen. Das bietet der Prozess schon gar nicht. Mhm. Und dementsprechend habe ich eigentlich den Plan gehabt, wirklich vor Ort eine Struktur aufzubauen, weil das dort vor Ort massiv fehlt. Ich habe in der Vergangenheit, ich würde sagen, mehrere Jahre lang auch in der Vermittlung gearbeitet. Ich habe auch recht lange für einen deutschen Verein gearbeitet, der viel vermittelt hat. Und ich muss sagen, dass ich wirklich an meine Grenzen gekommen bin, auch was Verständnis vor allem für Menschen anbetrifft, aber auch für Vereine. Und ich habe wirklich viel erlebt in dieser Zeit und habe bewusst für mich entschieden, ich möchte nie wieder mit Vermittlung etwas zu tun haben. Es ist so, dass in der Zukunft auch geplant ist, dass wir in Rumänien ein wenig vermitteln, dort aber wirklich gezielt auf Qualität achtend, nur über Pflegestellen und keine Direktadoptionen, keine Massenvermittlung und kein auf die Tränendrüse drücken und sagen, er hat seine Koffer gepackt und du musst ihn jetzt adoptieren, sondern es soll wirklich einfach ein Angebot sein als Alternative dazu, dass du musst nicht zum Züchter gehen. Du kannst auch einen Hund aus dem
Genau.
Tierschutz adoptieren, aber nur an Menschen, die auch wirklich einen Hund haben möchten.
Ja, und vor allen Dingen ein Hund, der vielleicht auch mit dieser Umgebung hier klarkommt.
Richtig.
Also das ist ja das Problem, dass die hier reinkommen und total überfordert sind. Und das bedeutet ja, dass man von Training wirklich einen Plan haben muss und dass man seine Ansprüche zurückschrauben muss. Ich glaube, Gerd hatte vor gar nicht so langer Zeit einen Hund im Training, der hat sich nur unterm Schrank versteckt, ließ sich nicht anfassen, brauchte eine Lösematte drin und sowas. Das ist ja kein Einzelfall. Ne? Also es ist ja jetzt nicht, dass das jetzt, oh ja, das ist jetzt einmal vorgekommen. Das gibt es ja massenhaft und die Leute sind maximal überfordert mit solchen Hunden, weil natürlich auch alle Vorstellungen von dem, also ich schaffe mir ja auch einen Hund an, und denke, naja, der wird mich ja irgendwie ein bisschen cool finden. So. Also, wenigstens so, ja, wenigstens ein bisschen. Und wenn der aber eigentlich sich einpullert, wenn er mich sieht, das muss man aushalten können und wollen. Und wenn man dann auch noch in einer Etage wohnt, wird es noch mal witziger.
Ja, das stimmt. Ich würde dazu sagen, wenn Hunde erstmal in einer Pflegestelle sind, fällt es natürlich viel leichter, sie einzuschätzen.
Genau.
Und ich glaube auch, dass nicht jeder Hund zum jedem Menschen passt. Ich glaube,
Richtig.
Menschen sollten sich sehr genau überlegen, wie viel Zeit ein Hund mit sich bringt,
Nein.
wie viel Verantwortung das ist. Und ich würde mal einfach so pauschal sagen, ich denke, viele Menschen sollten sich keinen Hund anschaffen. Dementsprechend würde ich auch nicht zu so einem Verein werden wollen, der Menschen versucht zu überreden, doch bitte einen Hund zu adoptieren, damit er da aus diesem Shelter rauskommt, weil viele Menschen einfach nicht geeignet sind für einen Hund. Das mal vorweg.
Naja, und vor allem auch nicht für so einen Hund, ne? Also ein Hund, ja, vielleicht. Also ich habe auch eine Kundin, die hat einen Hund gesucht und wir haben dann auch rumgeguckt. Und die hat einen Hund, der mit vielen Dingen einfach zufrieden ist, bekommen. So, super, Hammer. Geht ihr gut damit? Ist ihr emotionaler Anker wirklich, wirklich gut? Harmoniert, ein paar kleine Baustellen, aber die hat man schnell in den Griff gekriegt. Aber mit einem Hund mit ja, den Traumata, die solche Hunde ja mitunter mitbringen. Das kenne ich ja von Enya. Jim hat da sicherlich auch einen Knacks weggekriegt im
Aber
Tierheim.
Jim ist ja ein super optimistischer Hund.
Ja,
Also der geht mit
aber.
Enya und Jade auf jeden Fall. Also
Ja, total, total. Barrierefrustration ist halt so sein Thema, ne?
ja,
Wenn
okay.
er irgendwie irgendwo hin möchte oder nicht kann oder sowas. Aber mit Enya, mit ihren Ängsten, das ist alles schick, ist alles handelbar. Aber man muss halt wissen, was man da tut, was man sich da holt und worauf man sich einlässt. Und das ist dann halt schwierig.
Ja,
Wie
auf jeden Fall. Es gibt lebst
aber
ja
auch.
auch so für einen Hund, ne? Also das ist ja Enya in Hamburg in einer Etagenwohnung, wäre der Super-GAU. Oder überhaupt in Hamburg.
Das wäre
Oder überhaupt
spannend.
in irgendeiner
Ja,
großen Stadt wäre
das wäre
Enya der
spannend.
Super-GAU. Genau. Und du lebst
Deshalb
ja
ist es
einfach
ja auch,
nichts.
genau, deshalb ist es ja auch so wichtig, auf Qualität
Ja.
zu achten bei der Vermittlung und genau zu gucken, wo kann dieser Hund gut leben, ihn
Genau.
einzuschätzen, wenn er schon auf der Pflegestelle ist, weil sie natürlich oft auch im Shelter oder im Ausland komplett anders verhalten, als sie sich dann tatsächlich in Deutschland
Na
verhalten.
klar,
Das kannst du
absolut.
erst auf der Pflegestelle wirklich erkennen. Es gibt natürlich aber auch wirklich Hunde aus dem Auslandstierschutz, die hierher kommen und einwandfrei funktionieren. Also,
Absolut.
ich war mit Fiona zusammen, das ist meine Co-Vorstandsvorsitzende, selbst mehrfach in Rumänien und wir haben vor Ort einen Hund auf der Straße gefunden, der jetzt ihr Hund ist. Und das ist, glaube ich, der unkomplizierteste Hund, den ich in meinem ganzen Leben jemals kennengelernt habe. Und den haben wir direkt von der Straße eingesammelt. Also es gibt sie auf jeden Fall. Es gibt viele Hunde aus dem Tierschutz, die wirklich super gut funktionieren, aber man kann es nicht erkennen, wenn man im Shelter einen Hund sieht und dann sagt, ach Mensch, im Shelter verhält er sich ja so und so und deshalb wird er sich in Deutschland auch so und so verhalten und ja, das ist schwierig. Aber deshalb legen wir ja die Arbeit, also den Fokus unserer Arbeit auf die Arbeit vor Ort. Und ich muss dazu sagen, dass es ganz, ganz viele Hunde auf Lombok gibt, die wahrscheinlich gar nicht gut in einem Zuhause funktionieren würden, die tatsächlich auf der Straße ein recht glückliches Leben leben können, wenn sie ein wenig Starthilfe bekommen von uns Menschen. Die sind natürlich auf uns angewiesen, weil sie schaffen es irgendwie nicht, so autark zu leben, sich selbst beizubringen, richtig jagen zu gehen oder so, sondern sie sind irgendwie auf Nahrungsressourcen von uns angewiesen. Aber es gibt teilweise zum Beispiel in unserer Arbeit, wir haben ein Wounded Program, so nennen wir das, wo wir Leute losschicken, die auf der Straße Hunde behandeln, die Verletzungen haben. Es gibt teilweise Verletzungen der Hunde, die durch Bisswunden entstehen, weil sich die Hunde natürlich massiv um Nahrungsressourcen dort streiten. Diese Wunden werden dann oder infizieren sich und es kommen Maden rein, weil dort dieses Klima auch Maden begünstigt. Und ja, also ich will das gar nicht so ausführlich erzählen, was dann mit dem Hund passiert, aber es ist nicht schön, was mit dem Hund passiert. Wenn du diesem Hund nur eine Tablette Simparica gibst, dann passiert das Folgende. Die Maden sterben ab und die Wunde trocknet langsam aus. Und wir haben da wirklich Wunder gesehen, teilweise wirklich schwere, große Wunden. Eine Tablette Simparica und der Hund war wie neu nach 2, 3 Wochen.
Das Zeckenzeug.
Das ist dieses
Die
Zeug gegen
Zeckentablette ist
Parasiten,
das.
was so ähnlich wie Bravecto wirkt. Genau. Also eigentlich ist der ähnlicher Wirkstoff, nur
Ja,
etwas
genau. Hält
größer.
nur für einen kürzeren Zeitraum, ist nicht ganz so heftig.
Genau. Und
Krass.
das machen wir vor Ort ganz, ganz viel. Also wir behandeln super viele Hunde einfach nur mit Simparica. Und das alleine macht schon so einen massiven Unterschied. Die Hunde sind teilweise wirklich sehr autonom auf der Straße unterwegs und würden wahrscheinlich damit überhaupt nicht sich zufrieden geben, irgendwo zu Hause eingeschlossen zu sein, sondern die laufen manchmal mehrere Kilometer am Tag und sind irgendwie frei. Wenn du zwei Dinge tust, sie kastrieren, damit sie sich nicht die ganze Zeit auf Fortpflanzung fokussieren müssen und ihnen ab und zu mal ein Medikament geben, wenn sie entweder Würmer haben, dann gibst du denen mal Drontal oder wenn sie eine Bissverletzung haben, dann versuchst du, wenn sie besonders schlimm ist, die dann dadurch. Und wir können mit so wenig Mitteln so viel helfen auf der Straße. Und die Hunde werden dort ja im Vergleich zu Rumänien nicht andauernd weggefangen von der Straße und irgendwo in Tierheime gesetzt. Es gibt ja eigentlich keine Tierheime so wirklich auf Lombok. Dementsprechend kann man wirklich viel bewirken mit dieser Arbeit vor Ort auf
Wird
der
das
Straße.
anerkannt? Also seid ihr da, habt ihr da einen guten Stand?
Nein. Das
Es ist ja in Rumänien ähnlich,
muss
ne? Also in
man
Rumänien hat man ja auch nicht gerade gewonnen, wenn man sich für die Hunde einsetzt, ne?
Nein, also wir werden teilweise, das muss man leider so sagen, selbst bei, wir haben große Kastrationsprogramme vor Ort. Aktuell haben wir 3 verschiedene Orte, an denen wir kastrieren. Manchmal passiert es tatsächlich, dass die lokale Bevölkerung uns vertreibt oder die Tierärzte vertreibt. Manchmal kommen sie auch mit Macheten und sagen, hier wird keinem Hund geholfen, ihr müsst weggehen. Es bedarf sehr viel Fingerspitzengefühl. Man muss da sehr sensibel sein und in vielen Fällen muss man die Regierung mit ins Boot holen und muss vorab mit der Regierung, mit der lokalen Regierung, dem Bupati, dem Dorfvorsteher oder mit Big Man, so nennen sie sich, die dort vor Ort in dem Dorf dann das Sagen haben, das abklären und sich die Genehmigung geben lassen. Dann spricht der wiederum mit seiner Bevölkerung und sagt, die dürfen hier kastrieren. So, manchmal muss man dafür auch ein bisschen Geld bezahlen und dann darf man das. Aber generell kann man dazu sagen, dass die Bevölkerung auf Lombok, Hunde haben einen sehr schweren Stand dort. Ich würde das vergleichen mit dem, wie für uns Deutsche oder für viele Deutsche, ich mag Ratten, aber für viele Deutsche Ratten, der Status von Ratten. Und dort vor Ort sind Hunde, also es hat leider auch sehr viel religiösen Hintergrund, oder kulturellen Hintergrund. Der Islam wird dort sehr konservativ ausgelegt. Hunde sind haram, das
Sich, ne?
heißt unrein. Ja, du darfst sie nicht anfassen. Sie dürfen eigentlich nicht in dein Haus, weil dann kommen die Engel nicht mehr zu dir. Und es ist wirklich teilweise sehr schwierig, dort auch Tierärzte zu finden, die Hunde behandeln wollen, die sie anfassen wollen.
Ach, die behandeln auch gar nicht. Also das ist ein Tierarzt ist da gar nicht dann, dass der Hunde behandelt, sondern
Genau.
krass.
Also es gibt sehr massive Unterschiede zwischen Hunden und Katzen,
Okay.
weil in der, wie soll man das sagen, also das hat auch einen religiösen Hintergrund, wurde mir alles erklärt. Ich habe sehr viel über den Islam gelernt dort. Mohammed hatte scheinbar Katzen als Haustiere und deshalb sind Katzen sehr wertgeschätzt und viele Menschen haben Katzen dort als Haustiere. Hunde nicht. Hunde sind unrein und haben einen sehr schweren Stand und deshalb gibt es auch viele Tierärzte, die sagen, um Gottes Willen, mir kommt hier kein Hund in die Praxis. Ich möchte den Hund auch nicht anfassen. Das ist der erste Punkt. Wenn du dann aber einen Tierarzt findest, der Hunde anfassen möchte, viele Tierärzte haben keine richtige Klinik, die sind mobil unterwegs, viele Tierärzte sind nicht besonders gut ausgebildet und letztlich kannst du, wenn du einen Hund dort vor Ort behandeln möchtest, der ein etwas massiveres Problem hat, kannst du nicht viel tun. Du kannst mit Tierärzten in Deutschland dich besprechen, kannst überlegen, du kannst irgendwie Ferndiagnosen versuchen anzustellen und kannst irgendwie auf gut Glück versuchen, medikamentös vorzugehen, aber schwere Operationen oder komplexe Bluttests können wir sowieso mal vergessen. Wir haben nicht mal ein Röntgengerät vor Ort. Das einzige Röntgengerät, was es dort gibt, ist in einer Klinik für Menschen. Und alle 2 Wochen kann uns jemand mal reinschmuggeln, uns mit einem Hund, und dort ein Röntgenbild anfertigen, was dann eine Qualität hat, die wir eigentlich auch schon wieder vergessen können. Deshalb, ja, es ist nicht so einfach.
Schon krass. Wie bist du, wie kommt man dazu, eine Tierschutzorganisation für Hunde in Indonesien zu gründen? Was hat dich dahin geführt?
Ich war tatsächlich beruflich vor Ort. Als Juristin habe ich dort gearbeitet in einem Projekt mit der indonesischen Regierung zusammen. Das heißt, ich saß eigentlich in Jakarta und habe dort gearbeitet und bin dann als Touristin auf Lombok gelandet. Lombok ist dann irgendwie so 1, 2 Stunden mit dem Flug entfernt von Jakarta. Und ich hatte mir vorgestellt, ich mache da irgendwie schön so ein Wellness-Wochenende von meiner ja doch nicht sehr wenig anstrengenden Arbeit und habe direkt am ersten Tag, als ich da am Strand spazieren gegangen bin, einen Sack gefunden, aus dem es gequietscht hat. Und
Nein.
dann habe ich in diesen Sack reingeguckt und dann waren da 7 Welpen, die teilweise die Augen noch halb geschlossen hatten. Und ich saß da als Touristin auf Lombok und war so, gut, ich arbeite in Jakarta in einem Hotel, wo auch natürlich Hunde auch nicht gern gesehen sind oder gar nicht gesehen werden wollen, müsste theoretisch auch zurückfliegen. Wie soll das funktionieren? Das heißt, ich habe mich vor Ort versucht, schlau zu machen. Ich habe versucht, Organisationen rauszusuchen. Ich habe versucht, Tierärzte zu finden. Es war eine Vollkatastrophe. Die Organisationen, die wenigen, es gibt wirklich, wirklich kaum Organisationen vor Ort, aber die wenigen, die es gibt, die sind so massiv überfordert mit dieser Flut an ausgesetzten Welpen andauernd und schwer verletzten Tieren, dass die dir eigentlich sofort schreiben, nein, nehmen wir nicht, wir können dir nicht helfen, no chance. Das heißt, ich war ziemlich überfordert und habe dann wirklich in dieser Zeit, an diesem Wochenende, ich habe ganz Lombok kennengelernt. Ich bin irgendwie überall hingefahren, in jedes Restaurant, in jedes Hotel. Ich habe überall rumgefragt und habe es tatsächlich geschafft, so eine Art Foster Home zu finden, jemanden, der sie mit Milch füttert. Und dann habe ich auch tatsächlich in den Wochen darauf, ich bin dann natürlich jedes Wochenende immer wieder nach Lombok geflogen. Ich war insgesamt 3 Monate dort und
Ah,
habe dann,
okay. Also von Jakarta dann,
ja,
okay.
genau, und teilweise von Sulawesi. Ich war teilweise auch in Sulawesi im Dschungel unterwegs, weil ich da mit indigenen Völkern gearbeitet habe. Also was ganz anderes. Das heißt, von da bin ich dann auch manchmal nach Lombok geflogen. Und habe dann tatsächlich für alle ein Zuhause gefunden. Und einer dieser Welpen lebt tatsächlich in Hamburg.
Okay.
Der hat es tatsächlich nach Hamburg geschafft. Die anderen sind in Indonesien geblieben und haben da eigentlich ein schönes Zuhause auch. Ja,
Also es gibt
aber
schon auch Hundeliebhaber
es
offensichtlich.
gibt ein paar wenige. Es dauert sehr lang, bis man die findet. Jetzt habe ich natürlich mein Netzwerk aufgebaut. Wir haben ein sehr tolles und starkes Netzwerk vor Ort. Das heißt, wir können jetzt mittlerweile ziemlich viel ausrichten vor Ort. Und wenn jetzt wieder ein Tourist einen ausgesetzten Hund findet, einen Welpen in einem Sack, dann sind wir meistens handlungsfähig und müssen nicht sagen, nein, wir können dir nicht helfen, geh weg, sondern wir können in den meisten Fällen tatsächlich was tun, weil wir die wenigen Menschen auf Lombok, die Hunde mögen, in unser Netzwerk aufgenommen haben. Teilweise bezahlen wir Menschen auch, wenn, damit sie Hunde eine Zeit lang häppeln, damit sie wieder fähig sind, auf der Straße zu leben. Oder wir bezahlen Menschen, die dann zweimal am Tag zu dem Ort gehen und für die Welpen quasi einen Unterschlupf bauen auf der Straße und dann werden sie dort gefüttert, damit sie auf der Straße überleben. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Selbst ohne Mama können die dann teilweise wirklich gut überleben auf der Straße. Ist natürlich nicht ideal, aber wenn man einen Shelter hat, der aus allen Nähten platzt, ist es auch nicht so schlau, da immer mehr Hunde reinzusetzen, wenn du die nie
Klar.
rausbekommst.
Klar, nein, dann wird es ja, dann verarztet ihr da. Das ist auch
Ja.
schön.
Ja.
Dann ist nichts mehr mit nicht so stressig. Das ist
Sehr,
klar.
sehr spannend. Und dann hast du dir überlegt, ja, dann machen wir da einen Verein draus und unterstützen den. Findet man denn da vertrauenswürdige Personen, die da denn vor Ort auch entsprechend
Ja, also
agieren?
wir haben eine super starke Kooperation vor Ort. Mit denen sind wir tatsächlich jeden Tag über WhatsApp in Kontakt und natürlich telefonieren wir permanent und haben irgendwelche Calls. Und das sind drei richtig tolle Frauen, wirklich wahnsinnig starke Charaktere auch, die sich also ihr Leben komplett den Tieren verschrieben haben. Also nicht nur Hunde, sondern auch sehr viele Katzen. Und also Dani ist diejenige, die den Shelter hat, den wir supporten. Damals hatten die einen Shelter ein bisschen außerhalb und wurden bedroht von den Nachbarn und wurden letztlich gezwungen, den Shelter abzureißen, weil sich die Regierung eingeschaltet hat und gesagt hat, ihr müsst jetzt hier raus. Dementsprechend haben sie dann, damals waren es glaube ich so 120 Hunde, in Autos gepackt und alle zu Dani nach Hause gefahren. Das heißt, die Hunde sind alle bei Dani eingezogen und mittlerweile ist Danis Zuhause ein Shelter. Das heißt, sie wohnt jetzt mit 200 Hunden zusammen. Man muss dazu sagen, sie ist strenggläubig Muslima.
Okay.
Liebt es aber, Hunde um sich herum zu haben und lässt sich von denen abknuschen und die leben überall in ihrer gesamten Wohnung. Also man kann Religion so oder so auslegen. Es hat eigentlich nie was mit der Religion, sondern eher mit den Menschen zu tun.
Natürlich.
Und genau, und dann haben wir noch Rita und Riani. Riani ist unsere Feeding Lady, die fährt immer mit ihrem Roller durch die Gegend und füttert eigentlich jeden Tag Hunde und behandelt die Hunde auch auf der Straße. Und Rita ist unsere Katzenlady. Die hat irgendwie ganz, ganz viele Katzen bei sich zu Hause und behandelt die alle wirklich wahnsinnig toll. Also, die haben alle quasi ihr Leben wirklich für die Tiere mehr oder weniger an den Nagel gehängt und
Wahnsinn.
kümmern sich ausschließlich darum. Und das sind unsere drei Hauptvertrauenspersonen vor Ort, mit denen wir zusammen jetzt eine Partnerorganisation haben. Deren Organisation heißt Poppy Foundation und wir sind quasi Fam in Poppy vor Ort und agieren durch Poppy Foundation.
Cool.
Wow. Wow.
Krasse, krasse Geschichte, wirklich. Also
Ja.
mit Gänsehauteffekt. Wie kann man sich das Leben von solchen Hunden in Indonesien vorstellen? Also du sagtest vorhin so, die sind eigentlich gar nicht auch fähig, irgendwie in einer Familie zu leben. Sind das so die Straßenhunde, die Feral Dogs, die
Also ich
so.
würde sagen, es gibt solche und solche. Also die Hunde, die dort auf der Straße leben, sind teilweise sehr wild, sehr menschenscheu, haben auch Dingo-Verwandte. Das heißt, das sind tatsächlich wirklich Hunde, wenn die schon ausgewachsen sind und auf der Straße leben, die wirklich sehr, sehr schwer in einem häuslichen Rahmen leben können, würde ich sagen. Dann gibt es aber natürlich ganz, ganz viele Welpen, die mit noch halb geschlossenen Augen gefunden werden und dann bei uns zum Beispiel im Shelter oder mit den Menschen vor Ort aufwachsen und sich sehr eng an den Menschen binden. Und ich würde sagen, ganz, ganz viele Hunde, die in diesem Shelter leben, die von Tag 1 mit Flasche gefüttert wurden von Menschen, sind absolut fähig, in einem Haus zu leben. Nur der Prozess, um so einen Hund von dort nach Deutschland zum Beispiel zu bringen, ist so kompliziert, so komplex, dass sich das einfach nicht lohnt und auch so teuer. Da würde ich immer sagen, es lohnt sich mehr, das Geld in Kastrationen zu setzen und lieber mit dem Geld, weil 1500 Euro zahlt man für einen Hund, um einen einzigen Hund rüber zu bekommen. Ja, damit kann man unfassbar viele Hunde kastrieren lassen. Damit kann man sehr viele Medikamente kaufen und sehr viel Futter. Das halte ich immer für sinnvoller, deshalb liegt der Fokus darauf. Genau. Und das Leben eines Hundes auf Lombok ist leider sehr traurig, kann man leider nicht schönreden. Die werden allerhöchstens 3, 4 Jahre alt. Die werden vergiftet, massenhaft, überfahren, auch gezielt überfahren, erschossen, für Fleischhandel eingefangen und getötet, qualvoll, und dann als Fleisch verkauft.
Ach so, anfassen, nein, essen, ja.
Ja, nur, das machen nicht die Muslime dort, sondern das passiert dann in den buddhistischen, hinduistischen Gegenden. Die gibt es ja auch. Also ich glaube, es sind fast 80% Muslime,
Die
die würden
Buddhisten
keine.
essen Hundefleisch? Ich bin schockiert. Ich dachte, das sind alles Vegetarier. Ach Mensch, meine Blase war so schön vorher.
Ich glaube, man kann auch gar nicht sagen, dass das unbedingt Buddhisten sind und dass die Religion das erlauben würde, sondern ich würde sagen, die Kultur, die althergebrachte Kultur erlaubt es, Hunde zu essen.
Ja, ist ja
Und
ganz normal.
Wir essen Kühe und Kälber
das stimmt.
also
Genau, und
und
Lämmer.
Schweinchen und
Ja.
Schweinchen und
Und eben, also ich weiß gar nicht, ob diese Menschen, die dann die Hunde dort essen, wirklich von sich sagen würden, dass sie Buddhisten sind, aber wir sagen immer, das passiert in den buddhistischen, hinduistischen Gegenden, weil Muslime dürfen Hunde nicht essen, weil sie Haram sind. Aber ja, es passiert viel leider auf Lombok, sehr viel. Wir haben unsere Feeding Rounds sozusagen, wo die Hunde jeden Tag gefüttert werden. Die Hunde kennen wir natürlich auch mit Namen. Also wir wissen, wer die Hunde sind. Die kommen jeden Tag, die wissen, die kriegen ihr Essen. Die freuen sich immer tierisch, wenn sie Riani sehen.
Ja,
Und
klar.
leider passiert wirklich alle paar Wochen verschwindet einer oder dann verschwinden zwei, dann verschwinden drei. Und wir wissen eigentlich in den meisten Fällen, dass nichts Gutes mit denen passiert ist. Und in vielen Fällen sind sie wahrscheinlich von Fleischhändlern gefangen worden, weil sobald ein Hund gut gefüttert ist und ein
Klar,
bisschen
schmeckt ja besser, ist ja mehr
schmeckt er
dran.
besser. Genau. Und ansonsten haben die Hunde vor Ort sehr viele Krankheiten leider. Das kommt auch dazu. Es gibt sehr, sehr viel Parvo. Es gibt sehr viel Blutparasiten, die haben teilweise wirklich schwere Verletzungen durch Unfälle, weil die Leute fahren da wie verrückt und die Hunde sind meistens irgendwie in Gegenden, wo viel Verkehr ist, weil dort am ehesten noch Essen übrig bleibt, und die Leute nehmen keine Rücksicht, die fahren drüber und dann siehst du sehr, sehr oft Hunde mit wirklich schweren Knochenbrüchen, die sich da versuchen, durch die Gegend zu hangeln oder die paralysiert sind und ihre Hinterbeine hinter sich herschleifen. Dann gibt es viele Hunde, die wirklich schwere Wunden haben durch eben diese massiven Kämpfe, die sie andauernd haben. Ja, also das Leben ist nicht schön für einen Hund auf Lombok. Ich habe, glaube ich, obwohl ich oft in Rumänien war, habe ich noch nie so viel Tierleid gesehen wie auf Lombok. Also man muss auch dazu sagen, dass Lombok sehr arm ist. Also auch die Menschen dort haben nicht viel Geld, gar nicht. Also ich würde sagen, super wenig Geld. Und selbst die Menschen vor Ort können es sich nicht leisten, zu einem Arzt zu gehen teilweise. Und dann kann man von den Menschen vor Ort auch schlecht verlangen, dass sie sich irgendwie um die anderen Lebewesen kümmern, die dort vor Ort
Klar.
sind, wenn die Kinder nicht mal zur Schule gehen können, weil sie das Geld nicht haben. Und das befördert natürlich immer Tierleid.
Natürlich. Also das war hier ja auch nichts anderes und also darf man sich ja auch nicht nicht schön reden, ne? Und auch selbst damals, als die Grenzen aufgingen und die Mauer fiel, in Ostdeutschland war es normal, dass die Hunde in kleinen Zwingern hockten und auch nicht reinkamen und so. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es das hier gar nicht gibt. Und wenn man richtig raus auf die Dörfer fährt, so richtig weit weg, ist immer noch Zwingerhaltung ziemlich ganz normal.
Das stimmt.
Ja, also es ist ja nicht alles so super duper oder wir, dass wir hier nur tolle Sachen machen. Also ja, wir sehen Hunde halt anders und nicht als Nahrung, aber guck in unsere Schweineställe, es ist jetzt auch nicht gerade cool.
Das stimmt.
Naja, und auch krass, dass wir uns hier irgendwie um noch ein bisschen mehr gewaltfreies Hundetraining und Wahlfreiheit für die Tierchen kümmern und einsetzen und Hundebegegnungen versuchen gut hinzukriegen, dass die Hunde viel Selbstwirksamkeit haben. Und da trainieren wir dann ja auch hin. Und dann erfährt man, dass in einem anderen Teil der Erde das überhaupt 0, 0,0 nicht Thema ist, weil allein das tägliche Überleben erstmal Priorität hat. Und nicht nur das Überleben der Hunde, sondern ja offensichtlich auch das Überleben der Bevölkerung dort. Und dass die dann keine Kapazitäten haben, sich irgendwie Gedanken über Hundetraining zu machen oder überhaupt um den Umgang mit Hunden oder Tieren im Allgemeinen zu machen, ist schon verändert wieder nochmal wieder die Perspektive, wie dankbar wir eigentlich sein dürften oder müssen, uns über Selbstwirksamkeit beim Hund Gedanken machen zu können.
Ja,
Absolut.
absolut. Absolut.
Ja. Aber trotz allem, also für die Hunde ist es ja trotzdem, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen, auch wenn es hart ist. Ich glaube, trotz allem, das, was du eingangs schon sagtest, selbst wenn man sie hier rüberbringen würde, weiß ich nicht. Also klar, sie würden deutlich älter werden, aber ob es ihnen wirklich auch besser gehen würde, weiß ich halt auch dann nicht. Also weil. Wer soll so einen Hund wirklich dann hier führen in Deutschland? Also
Also
und
wenn er im Erwachsenenalter von der Straße geholt wird auf Lombok, dann würde ich das unterschreiben, was du gerade sagst. Das muss dann ein sehr spezieller Mensch sein, der sich das zutraut, und darf auch absolut kein Hundeanfänger sein. Wenn man sich die Welpen anschaut, die tatsächlich da irgendwie ab dem Alter von 4, 5 Tagen mit der Flasche großgezogen werden, das sind absolut familientaugliche Hunde. So. Und ich glaube, auch die hätten ein sehr viel schöneres Leben, wenn sie eine eigene Familie hätten, weil sie im Shelter natürlich irgendwie eng auf eng mit 200 Hunden zusammenleben. Das Schöne ist, dass sie dort in Rudelhaltung leben. Es gibt halt in unserem Shelter keine Zwinger- und Kennelhaltung, sondern die leben tatsächlich im Rudel, komplett durcheinander gemischt, eng auf eng. Und deshalb würde ich immer sagen, die haben ein einigermaßen schönes Leben. Es würde denen sicherlich besser gehen, aber es ist schlichtweg nicht möglich und auch nicht unsere Intention mit den Spenden, die wir bekommen, also eigentlich die Vermittlung von Hunden aus Indonesien zu finanzieren, weil wir glauben, dass vor Ort noch so viel getan werden muss und noch so viel, wir möchten gerne noch so viel mehr Hunde auf der Straße kastrieren lassen, bevor wir anfangen, da irgendwie groß zu investieren in die Vermittlung.
Also was ja auch Sinn macht, ne, dass kastriert wird, damit einfach weniger Hunde da sind. Dann ist ja auch weniger Leid da. Also ist,
Absolut,
ne?
das ist das Hauptthema, was wir haben. Also Kastration ist die wichtigste Arbeit, die man, würde ich sagen, im Tierschutz leisten kann, ist die Population zu verringern, damit nicht noch mehr Leid entsteht, weil diese ganzen Welpen, die dort geboren werden, permanent, die Hunde sind ja wirklich, also die sind ja alle 6 Monate, haben die teilweise einen Wurf. Und das muss man sich mal vorstellen. Also die Mütter haben wirklich, die haben teilweise so schwer verletzte Zitzen schon, denen geht es wirklich scheiße. Sorry, dass ich das jetzt so sagen
Nö,
muss.
ist doch voll okay.
Und die Welpen verhungern teilweise. Manchmal wird die Mama dann überfahren, dann verhungern die Welpen, dann sterben die an irgendwie Parvo oder was auch immer. Also ja, jeder Welpe, der nicht geboren wird, dem geht's besser auf Lombok, würde ich
Definitiv, ja.
sagen.
Ja, es gibt ja auch die Meinung, dass man sagt, man guckt die Gruppen an und sterilisiert quasi die stärksten Rüden und Hündinnen, also die sich verpaaren dürfen.
Ja.
Aber dafür bleibt dann die Gruppe und die Gruppendynamik halt natürlich
Erhalten.
erhalten. Genau,
Ja.
natürlich erhalten. Weil die Kastrationen dafür sorgen, dass die sich immer mehr vermehren und mehr vermehren, also dass noch mehr Welpen danach entstehen. Was sagt, also eine Sterilisation ist aber meines Wissens nach auch aufwendiger, ne, als eine Kastration, oder? Also da muss man
Ja,
besser
ist es.
operieren können, ne?
Man muss vor allem Tierärzte haben, die das machen können.
Ja.
Wie ich eingangs schon erzählt
Ja.
habe, da haben wir ein massives Tierärzteproblem. Also falls irgendjemand diesen Podcast hört und eine Idee hat, wie wir gute Tierärzte nach Lombok bekommen, bitte sagt Bescheid.
Ja.
Wir müssen vor Ort tatsächlich, das muss man sich immer wieder in den Hinterkopf holen, mit den geringsten Standards arbeiten. Es ist ein absoluter dritte Weltstandard. Das heißt, wir müssen mit den Tierärzten arbeiten, mit dem, was sie können. Und sorry, dass ich das so sagen muss, aber Eier abschneiden ist einfach.
Ja.
Nachdem ich mir das jetzt 100.000 Mal angeschaut habe, könnte ich das wahrscheinlich sogar selber bei dem Hund machen. Aber alles, was darüber hinausgeht,
Okay,
ist
also
schon.
kastriert ihr vor allen Dingen auch nur die Rüden?
Nein, wir kastrieren auch die Weibchen,
Ah, okay.
aber es wird dann alles rausgenommen, weil das einfacher können. Die können einfach besser kastrieren als zu sterilisieren. Also ich
Ja,
glaube,
klar.
die wären überfordert. Ich glaube, die könnten das nicht leisten. Also man könnte natürlich in der Zukunft überlegen, dort mehr Workshops zu haben und Tierärzte anzulernen und denen solche Techniken beizubringen. Aber dann muss man auch bedenken, man braucht ja ein Riesennetzwerk, um die Hunde zu monitoren. Also man muss ja dann sowieso erstmal wochenlang sich irgendwie dieses Rudel anschauen und die Rudel sind nicht immer im gleichen Rudel, sondern die wechseln. Die gehen
Genau,
um
ja,
Jahre.
die leben ja in Gruppen und hängen so rum, ne? Also es sind ja
Ja, und
keine Wölfe halt.
die gehen, teilweise sind die dann wieder kilometerweit entfernt an einem ganz anderen Ort, wandern dahin, wo mehr Nahrung sein könnte. Die haben ja massives Nahrungsproblem. Es gibt ja kaum Ressourcen dort vor Ort. Das ist das Problem. Das heißt, die Hunde sind permanent irgendwie on Tour und versuchen, Nahrung zu finden. Auch die Mütter, die dort ihre Welpen haben, sind teilweise 24 Stunden unterwegs, um Futter zu finden und lassen ihre Welpen zurück, weil es nicht genug Futter gibt. Und dementsprechend wechseln die Rudel auch und die wechseln den Standort. Und wir mit unserem kleinen Team vor Ort und den wenigen Spenden, die wir bisher haben, wir können das gar nicht leisten. Wir können das nicht leisten, massenhaft Hunde zu monitoren und zu überblicken, wen man dort jetzt sterilisieren lassen könnte und wen nicht. Das heißt, wir arbeiten mit dem geringsten Standard und sagen, zack, Masse. Erstmal wirklich so viel kastrieren wie möglich. Und das funktioniert teilweise ganz gut. Also ich finde so teilweise in Gegenden, wenn wir da jetzt wieder hingehen, in Mataram zum Beispiel, wo unser Shelter auch ist, da sieht man schon einen krassen Unterschied, schon jetzt. Also sind wirklich viele Hunde, die schon kastriert sind. Wir machen denen immer so einen Cut ins Ohr, damit wir das erkennen können. Und das ist Wahnsinn. Also da hat sich schon echt viel verändert zum
Wie
Positiven.
lange macht ihr das jetzt?
Wir machen das seit 2023.
Ach, das ist ja eigentlich ja noch nichts, ne? Also,
Richtig. Und man kann jetzt schon einen echten
ja,
Unterschied
sehr
sehen.
cool.
Also,
Ja.
das hilft.
Unterschied in der Populationsdichte und dass die Hunde dort wahrscheinlich dann ja auch entspannter miteinander umgehen,
Die
weil
sind
die.
gesünder. Man sieht denen das an. Die sind gesünder. Also, die leben auch länger, wenn sie kastriert sind. Der Körper kann sich besser darauf fokussieren, das
Nahrung
Immunsystem
zu.
sozusagen darauf zu lenken, Krankheiten zu heilen oder Wunden zu heilen, als immer nur Fortpflanzung zu fokussieren. Also man merkt schon einen Unterschied in der Lebensqualität der Hunde auf jeden Fall. Deutlich.
Krass. Krass.
Ja. Ich denke ja auch manchmal, also ich bin ja auch, also jetzt bei unseren Hunden hier in Deutschland wieder auch nicht total pro Kastration, aber dieses krasse so dagegen, das sehe ich auch nicht so. Also ich habe jetzt ein paar Rüden gehabt, wo dann doch kastriert wurde und das sind neue Hunde. Also die
Absolut.
können jetzt Futter nehmen, die können jetzt mit ihren Menschen mitarbeiten, die
Ja.
können normal schnüffeln und normalen Kontakt zu Artgenossen aufnehmen,
Ja.
weil denen wirklich die Eier nicht mehr den
Ja.
Kopf vernebeln. Ja,
Das
es ist ja
stimmt.
so. Also die
Ja.
waren, ne, das waren auch nette Hunde, aber du hast halt gesehen, abgeschaltet und da kannst du dich doof trainieren. Also der Hund war null online, der konnte gar nicht mitmachen. Und ein Trainingsprofi hätte das vielleicht hinkriegen können, aber der lebt nicht bei einem Trainingsprofi, sondern bei Kunden von mir. Also bei sehr bemühten, engagierten Menschen, aber irgendwo hört es dann ja auch auf, ne? Und also ich denke auch, dass da auch der Kenntnisstand sich garantiert nochmal wieder verändern wird zum Thema Kastration, weil ich nämlich auch nicht glaube, also Testosteron spielt eine wichtige Rolle und die Hunde sollten so lange wie möglich intakt sein und so weiter und einfach nur auf gut Dünken kastrieren, halte ich überhaupt nicht für richtig. Aber das finde ich auch eine krasse Beobachtung, dass
Und ich meine, das, bei
naja,
den
gerade.
Weibchen sieht man es ja viel mehr, ne? Also die Weibchen haben teilweise also wenn sie 6 Monate alt sind, dann fangen die an, schwanger zu werden. Und dann permanent ihr ganzes Leben lang alle 6 Monate einen Wurf zu haben, das muss man sich mal vorstellen, was das mit dem Körper von denen macht. Also,
Naja, natürlich, die sind ja noch gar nicht ausgewachsen
ja.
und haben schon diese körperliche Belastung. Also, wo wir hier so, nein, der muss die Treppen steigen, die darf er nicht rennen.
Ja, das verschiebt die Problematik noch mal extremst, ne? Ist schon, schon ein spannender Einblick, den du uns da gewährst. Schon krass. Wenn da jetzt die Kastrationsprogramme gemacht werden und ihr habt da jetzt ja auch so ein paar Hinweise darauf, dass das gut läuft und dass die Hunde gesünder sind und vielleicht sich auch gar nicht so mehr so oft fetzen und so weiter. Kriegt man das irgendwie an die Bevölkerung über die Big Bosses vermittelt und sagt, hey, das hilft euch in dieser Situation mit den Hunden?
Tatsächlich hat mich vor einer Woche der Tierarzt, mit dem wir ganz viel kastrieren, vor Ort angesprochen, dass er von dem Big Man von einem Marketplace sozusagen angesprochen wurde, der gesagt hat, hey, wir haben gehört, ihr macht ja hier Kastration und hier sind ganz viele Hunde, die sich immer kloppen und das vertreibt die Menschen, weil die haben Angst vor denen, wenn die sich da prügeln, weil das hört sich natürlich auch brutal
Natürlich,
an,
ja
ne?
klar.
Und dann sind wir da
Ja,
hingegangen und
genau.
die haben die kastrieren lassen und das hat funktioniert. Also die haben uns gezielt angesprochen und sich gewünscht, dass wir dorthin gehen. Das heißt,
Schön.
ich habe das Gefühl, es überträgt sich ein bisschen. Wir haben vor einiger Zeit ein Projekt gestartet, was Lanko-Projekt genannt wird. Das ist eigentlich also eine sehr positive Geschichte, finde ich, wenn es um Bevölkerung und Weiterentwicklung von diesem Bild von den Hunden geht. Da hat ein Bürgermeister angekündigt bei Social Media, er möchte jetzt, dass alle Hunde getötet werden in seinem Dorf und er würde jedem Menschen eine Kopfprämie sozusagen bezahlen, wenn sie einen Hund vorbeibringen, entweder tot oder lebendig. Er hat dann auch ein Bild gepostet von einer Grube, die er schon ausgegraben hätte für das Massengrab, was man dann anlegen könnte. Es ging so Pi mal Daumen um 360 Hunde ungefähr, haben wir so grob überschlagen. Wir sind dann zur Regierung gegangen, wir haben unser Local Team vor Ort hingeschickt, wir haben auch jemanden aus Bali einfliegen lassen, der sich damit dahinter geklemmt hat, der ein bisschen mehr Einfluss hatte. Und wir haben es tatsächlich hinbekommen, mit der Regierung am Tisch zu sitzen und zu verhandeln und letztlich haben wir einen Deal gemacht und haben gesagt, wir lassen die Hunde dort alle kastrieren, lasst die durch uns kastrieren, wir finanzieren das. Die Regierung hat sogar noch gesagt, ja, okay, wir finanzieren dann die Impfung, weil die kommt sehr günstig an Tollwutimpfungen ran. Das heißt, wir haben dann einen Handschlag drauf gemacht und der Bürgermeister hat sich dann öffentlich bei Social Media entschuldigt, hat ein Video von sich gepostet, wo er sich entschuldigt hat und gesagt hat, dass das nicht richtig war. Man darf Hunde nicht töten und die werden jetzt kastriert. Und wir sind jetzt bei, ich glaube, 130 Hunden ungefähr, die wir jetzt schon dort kastriert haben durch dieses Projekt. Und ja, also für mich war das ein ganz, ganz toller Erfolg, weil ich gesehen habe, dass man irgendwie schon, wenn man verhandelt und wenn man sich an den Tisch setzt, den Leuten dort beibringen kann, dass das gar nicht so schlecht ist, die Hunde kastrieren zu lassen. Ja, das war echt
Was
schön.
kostet da eine Kastration? Also über welche Summe sprechen wir da so?
Immer unterschiedlich, aber so aktuell zahlen wir so 26, 27 Euro ungefähr für eine Kastration. Beides. Männchen und Weibchen zusammen.
Okay.
Wobei das ja wirklich überschaubar schon noch ist, ne? Also wenn man jetzt deutsche Preise nimmt, wobei der
Naja,
Standard
aber
natürlich
das mal
deutlich höher ist.
350 ist dann auch schon wieder,
Ja.
ne? Und damit ist es ja nicht getan. Also,
Nee, ist eine
Ja,
Menge
also
Geld.
das sind schon Summen, aber das sind jetzt keine
Nein,
Milliardenbeträge.
also hier kostet eine Hündin jetzt 1000 Euro.
Oh mein Gott.
Naja, aber was
Wahnsinn.
ich meine,
Rüde
dass man ja
800. Also, ist Wahnsinn.
mit einer Spende halt schon viel bewirken kann. Und wenn
Absolut.
zwei
Also
Leute 15 Euro.
mit 50 Euro sind 2 Hunde kastriert, ne?
Genau,
Ja,
genau.
total toll. Und das verändert
Na,
das Leben eines Hundes komplett. Also zum Positiven. Du rettest damit eigentlich das Leben eines Hundes mit dieser Kastration. Muss man sich mal vor Augen führen. Leider, leider, leider spenden die Leute nicht für Kastrationen. Das ist ein Problem.
Naja, das ist ja das
Ernsthaft?
Problem, was auch die vielen Tierschutzorgas haben, ne? Also
Ja.
da wo ich Enya her habe, die hat auch macht auch in Rumänien viele Kastrationsprogramme.
Ja.
Und sie sagt, wir kriegen keine Spenden. Wir müssen immer mal wieder einen Hund rüberholen, wir müssen den immer mal wieder vorstellen. Dann spenden die Leute. Sie spenden aber nicht für solche Projekte. Und das ist ein Riesenproblem. Also Leute, das ist wichtig angelegtes Geld. Wir haben hier in Deutschland wirklich genug Hunde und
Total.
müssen gucken, dass wir hier nicht noch mehr
Na,
Hunde
und
hinkriegen.
unsere Tierheime quellen doch über, die müssen doch erstmal leer. Also jetzt
Genau.
echt ohne Quatsch. Also da sind, und wer einen problematischen Hund will, der geht einfach hier nach Deutschland ins Tierheim. Da sind welche, ganz viele.
Ja.
Und dann weiß man es aber wenigstens, was man sich ins Haus holt und glaubt nicht an den großen Traum und ist total enttäuscht und überfordert
Man
und
geht zu
packt noch
einer
einen Hund ins
Pflegestelle.
Tierheim.
Oder man geht zu einer Pflegestelle. Es gibt
Ja,
ja auch
genau.
genug
Also das
Pflegestellen.
ist eigentlich, was ich auch immer empfehle, ne? Dass man sich einen Hund anguckt, der aber auch schon mehrere Monate in Deutschland ist, also der aus seinem Umzugstrauma schon wieder raus ist. Das wird ja auch, ja, der war ja auf einer Pflegestelle. Wie lange? Ja, 3 Wochen. Ja, super.
Naja.
Da hat der Hund ja noch gar nicht gezeigt, was er kann und ist direkt ins nächste Trauma, also wieder umgezogen. Und das ist wirklich nicht empfehlenswert. Also der Hund sollte schon ein paar Monate da sein und irgendwie wissen, wo er jetzt wohnt und dass die Bezugsperson oder die Pflegestelle auch wirklich, wirklich was sagen kann. Und vor allen Dingen sollte der Hund in der Pflegestelle sich dann auch in einem ähnlichen Umfeld befinden, wo er hinziehen soll. Also es bringt ja nichts bei Gerd, der super idyllisch zum neidisch werden lebt, sich einen Hund anzugucken und der sagt dann, ja, kommt hier super klar und dann ziehe ich mit dem nach Eppendorf. Da kommt er garantiert nicht super klar.
Ja. Was sind eure Zukunftspläne? Weiter Kastrationsprogramme machen, natürlich. Und ganz Indonesien
Hundefreundlich gestalten.
hundefreundlich gestalten oder
Also ich würde sagen, wir fokussieren uns erstmal auf Lombok. Auf Bali gibt es glücklicherweise ganz, ganz viele Organisationen schon und sehr viel Tierschutz.
Okay.
Auf Lombok ist das leider ja fast gar nicht der Fall. Und ich würde sagen, unsere Zukunftspläne sind, einen neuen Shelter zu bauen, den wirklich viel größer zu bauen, viel mehr Land zu haben dort vor Ort, damit wir die Möglichkeit haben, wirklich schwer verletzte Hunde aufzunehmen, auch Hunde mit Behinderung, vielleicht mit kaputtem Bein oder was auch immer, und Welpen aufnehmen zu können, die nicht überlebensfähig sind, weil sie keine Mutter mehr haben oder weil sie leider, leider, was immer wieder passiert, von Touristen eingesammelt wurden und dann haben die vergessen, wo sie die Welpen gefunden haben oder merken sich das nicht. Dann haben die Welpen teilweise sehr sicher sogar eine Mama gehabt, aber die Touristen haben sich gedacht, oh nein, da ist ein Welpe, den muss ich jetzt einsammeln. Und dann nehmen die den mit ins Hotel, dann binden die den irgendwie an den Menschen, nehmen den mit ins Bettchen und dann müssen die irgendwie 1, 2 Wochen später wieder zurück nach Bali und dann schreiben die uns und sagen, ja, das passt jetzt nicht mehr, könnt ihr den jetzt aufnehmen? Und das passiert leider wöchentlich. Ja. Und gerade für solche Fälle, wo wir dann nicht mehr, also den kannst du dann eigentlich nicht mehr zurückbringen, weil die Mama nimmt den entweder nicht mehr an oder du findest die Mama schon allein gar nicht mehr, weil die schon wieder Kilometer weiter gewandert ist. Und solche Welpen sind dann nicht mehr überlebensfähig auf der Straße, die kannst du nicht mehr aussetzen. Die muss man dann aufnehmen. Und gerade
Das
für
ist
solche
wie
Fälle.
mit den Wildtieren hier, ne? Wenn dann der kleine Hase gefunden wird oder das Rehkitz oder der Vogel, der gerade eine Pause machen muss,
Ja, das ist
die
leider ein
dann
Problem.
sofort weggeschleppt werden. Und das soll man ja auch nicht machen, sondern man soll erst mal gucken.
Ja, ich denke mir mal, das ist irgendwie eine nette Intention dahinter, weil die Leute haben natürlich irgendwie dann ein Herz und denken sich, oh nein, wir müssen dem helfen. Und erstmal ist das ja ganz positiv, aber es ist einfach nicht so weit gedacht. Und dann hört es auch schon auf mit dem Verantwortungsbewusstsein, weil es gibt kaum Touristen, die dort sagen, Mensch, ich habe jetzt diesen Welpen hier eingesammelt und wenn den jetzt niemand sonst nimmt, dann kümmere ich mich halt jetzt weiter darum, dann lasse ich meinen Flug verstreichen, dann buche ich mir ein hundefreundliches Hotel, dann schaue ich, dass ich den Ausreise fertig mache, was auch immer, oder lasse mir Zeit, sondern es ist dann immer so von heute auf morgen, der muss jetzt weg. Letztens, ich glaube, vor 1,5 Wochen habe ich eine Nachricht bekommen, ja, also ich hatte den eingesammelt, bla bla bla, der muss jetzt weg, ich muss jetzt zurück nach Bali. Da habe ich gesagt, kannst du dir nicht in Bali einen hundefreundlichen Ort suchen? Da gibt es ja 1000 Hotels, wo du einen Hund mitnehmen kannst. Auf Bali kannst du den besser vermitteln. Da findest du auch eher ein Hotel oder ein Hundehotel oder ein Shelter, der den nehmen würde. Nee, das geht nicht. Ich habe mein Zimmer da ja schon gebucht, ich habe da viel Geld für bezahlt. Ja, okay. Ja, ich würde den dann jetzt einschläfern lassen. Also das war dann quasi die Alternative. Und dann hat sie mir irgendwie noch ganz lange eine Sprachnotiz geschickt, dass sie ja so ein guter Mensch sei und sie würde ja sich so sehr für Tiere interessieren und sie würde die da auch immer füttern. Aber sie kann da ja jetzt nichts dafür. Sie sei ja da selber das Opfer. Wenn den jetzt niemand nimmt, dann kann sie den ja nicht wieder auf die Straße setzen und dann würde sie dem ja jetzt keinen Gefallen tun und dann lässt sie den jetzt einschläfern. Dann hat sie sich auch schon einen Tierarzt gesucht, der den einschläfern lassen würde.
Das ist da wahrscheinlich sehr einfach, ne? Also da.
Klar, kein Problem.
Das,
Ja.
klar, bringt die Sache so mit sich, wenn es
Ja.
eigentlich nur eine Ratte ist.
Ja, und also um wieder zurück auf die Zukunftspläne zu kommen, gerade dafür würde ich gerne noch weiter den Fokus setzen, die Struktur vor Ort auszubauen, mit mehr Raum für Tiere, die man aufnehmen kann und denen man ein dauerhaftes, schönes Zuhause geben kann. Meine Zukunftsvision ist immer so ein bisschen so ein Open Shelter zu haben, also ein Shelter, wo man Futterstationen hinstellt, wo man auch natürlich Stationen hat für wirklich verletzte Tiere, wo man aber auch gleichzeitig also keinen Zaun in dem Sinne hat, sondern die Hunde ein- und ausgehen können, wie sie möchten und sich vielleicht einfach nur Futter holen und dann wieder gehen. Das finde ich ein super spannendes und schönes Konzept. Und ich glaube, das ließe sich dort ganz gut umsetzen. Das wäre so ein bisschen meine Zukunftsvision. Und natürlich ganz viele Kastrationsprojekte. Da müssen die Leute nur für spenden, weil irgendwann gehen uns die Spenden aus dafür.
Ja, aber also ich finde eigentlich ist ziemlich deutlich rübergekommen, wie wichtig das ist.
Ja.
Ich habe es verstanden. Ich hatte es eigentlich auch schon vorher
Ja, das
verstanden,
glaube ich.
dass es eigentlich vor Ort Hilfe im Auslandstierschutz geben muss und dass das viel, viel wichtiger ist, als die Hunde hier rüberzubringen. Dass es immer wieder Hunde gibt, die super gut in unsere Gegend passen. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Es gibt ganz viele Hunde aus dem Auslandstierschutz, die sich innerhalb kürzester Zeit hier eingelebt haben und teilweise viel, viel besser sozialisiert sind als hier beispielsweise mein Kälbchen, die ist in Deutschland geboren. Ja, also so, die hat aber mit Ängsten und so weiter zu kämpfen, weil sie einfach ist, wie sie ist und auch nicht alles ganz optimal gelaufen ist. Aber da gibt es massenhaft Hunde aus dem Auslandstierschutz, die bombig nebenher laufen auch und gar nicht problematisch sind. Also ich will überhaupt nicht jetzt Leute davor abschrecken, solche Hunde zu adoptieren. Aber es gibt eben auch immer mehr, es kommen immer mehr Hunde rein nach Deutschland, die hier, glaube ich, nicht glücklicher sind. Und
Aber
wo?
genauso wenig sind die ganzen Hunde, die hier in Hamburg angeschafft werden, weil sie in ein bestimmtes Schema passen oder besonders gut zum Outfit passen, auch nicht besonders glücklich in Hamburg. Also ich weiß nicht, ob ein Ridgeback so glücklich wird in Hamburg, ob man sich die hier unbedingt anschaffen muss,
Ja, oder die
ob man
Border
sich
Collies, ne?
Wischler in Hamburg anschaffen muss. Ja, habe ich
Ja.
immer sehr viele Fragezeichen in meinem Kopf. Oder Weimaraner, warum in Eppendorf?
Ich
Aber
glaube, dass
das
die tatsächlich in der Stadt noch besser klarkommen als die ganzen Hütehunde mit den vielen
kommt auch
Bewegungsreizen.
dazu.
Aber nein, das ist schon korrekt. Also wenn man die Hunde einfach nur sieht, wie hübsch sie sind und wie gut sie, weil ich sowieso auf beige Klamotten stehe oder halt auf schwarz-weiß-grau.
Mighty Boo ist doch der neue Trend. Passt so gut zum Outfit bei Instagram. Ja.
Ist, ja,
Menschen sind schon
also
komisch, ja.
genau, also als wer einen Hund haben möchte, weil es hübsch neben, also jeder findet seinen Hund hübsch. Also natürlich, ganz klar. Und ich habe die allerschönsten. Aber
Meiner
ich.
ist schöner.
Und dann kaufe ich meine Klamotten nach der Fellfarbe des Hundes, aber nicht umgekehrt.
Das stimmt.
So.
Ich bin auch sehr oft im Partnerlook mit meinem Hund.
ja, und die Geschirre kann man dann ja, die kann man dann ja nach Wohnungseinrichtung
Das
anpassen,
stimmt.
aber nicht das andere. Also das ist einfach, man sollte gucken, was für Bedürfnisse haben die Hunde, wie sind sie drauf und habe ich Bock, damit zu leben. Und zum Thema damit zu leben, erzähl doch mal, wie lebst du mit deinem Hund?
Also mein Hund war tatsächlich am Anfang, ich wusste das aber, dass mein Hund traumatisiert ist und ein schwerer Fall ist. Ich hatte ganz, ganz viele Pflegehunde schon und ich habe es mir zugetraut. Das heißt, ich bin da quasi bewusst reingegangen in die Situation und habe mir einen Hund angeschafft, der angeschossen wurde und gesteinigt wurde. Also dem ist irgendwie beides passiert. Das heißt, dementsprechend schreckhaft war dieser Hund am Anfang und hat sich eigentlich von Menschen erstmal gar nicht anfassen lassen und wollte auch keine Nähe. Und das hat sehr lang gedauert, bis ich mit ihm irgendwie in diese Richtung gegangen bin, dass er mir vertraut. In dem Moment, als er angefangen hat, mir zu vertrauen, hat sich alles verändert. Also das ist wirklich, ich muss ehrlich sagen, dieser Hund hat zwar ganz, ganz viele Ängste und es schränkt mich auch teilweise ein, weil ich zum Beispiel Silvester eine Woche vorher und eigentlich eine Woche danach eigentlich gar nicht in Hamburg mich aufhalten kann mit ihm, weil er sonst permanent irgendwie Beruhigungsmittel bräuchte. Und es gibt Situationen, wenn laute Geräusche kommen oder so Situationen, die für ihn unbekannt sind, S-Bahn fahren oder Zug fahren, dann gibt es immer so Momente, ich habe eigentlich immer ein Geschirr um ihn herum. Ich traue mich nicht, ihn nur am Halsband zu haben, obwohl wir schon 7 Jahre lang zusammenleben, weil es immer Situationen geben kann, wo er sich von einem Laster erschreckt und sich dann aus seinem Halsband rausfriemeln würde. Aber er vertraut mir blind und ist dadurch ein ganz, ganz unkomplizierter Hund, weil er sehr devot ist. Sehr doll mich immer im Fokus hat. Also der läuft mir nie weg, sondern der weiß immer, wo ich bin, der kommt immer zurück, der würde nie abhauen. Der ist ganz entspannt, wenn ich ihm Sicherheit gebe, dann lässt er sich auch komplett fallen und ich kann den tatsächlich überall mit hinnehmen mittlerweile. Ich kann den irgendwie in ein Restaurant mitnehmen, da legt er sich ab, ist alles gut. Es gibt natürlich Situationen, die würde ich ihm gar nicht zumuten. Warum auch? Manche Situationen, warum musst du deinen Hund dahin mitnehmen, frage ich mich ganz oft. Warum nimmt man einen Hund auf dem Straßenfest mit?
Ja,
Aber
super. Ja, kann auch verstehe ich gar nicht. Also
nee.
wirklich nicht, genau.
Aber im Prinzip ist das tatsächlich ein Hund, der mittlerweile. Auch wenn ich das so von meinen Freunden mitbekomme, ich habe das ganz oft gehört, die haben immer gesagt, also ich würde auch so gerne einen Hund haben, aber wenn, dann möchte ich einen Jack adoptieren, weil er wirklich ein richtig toller Hund ist. Aber ich glaube, nicht jeder Mensch wäre mit ihm klargekommen, absolut nicht. Und nicht jeder Mensch würde das akzeptieren, dass man jetzt irgendwie immer Silvester wegfahren muss und dass er will zum Beispiel nicht mit mir richtig eng kuscheln. Also es ist nie so, dass ich ihn irgendwie ganz eng umarmen kann, er sich auf mich drauflegen würde oder wir irgendwie zusammen im Bett kuscheln oder auf dem Sofa. Das mag er nicht. Er mag keine zu enge Nähe. Manchmal so ein bisschen, aber nicht wirklich. Das heißt, es ist jetzt kein Hund, wo ich sage, ach ja, ich habe einen Hund zu Hause, der kuschelt ganz viel mit mir, ist ja das, was ganz viele Menschen von einem Hund erwarten. Ich kann von diesem Hund das gar nicht erwarten.
Nein,
Also
das kann dir
mir
aber mit jedem anderen Hund auch passieren.
ja,
Also ich
das
habe
stimmt.
auch Kunden, die den Hund als Welpen bekommen haben und die auch sagen, also wo die Hunde sich kraulen lassen, aber wo die auch sagen, nee, der kommt nicht zum Kuscheln. Also das mit umarmen und richtig an einen ranlegen und so ganz selten mal an einen ranlegen und dann auch nur kurz. Also damit muss man halt immer rechnen, wenn man einen Hund adoptiert, dass man keinen so kuscheligen Hund bekommt. Meine Ridgeback-Hündin war auch so, die,
Ja,
ja. Das haben wir trainiert, dass das schön ist.
Ja. Ich versuche es auch immer wieder. Ich gebe noch nicht auf.
Die ist auch mal auf mir, also dieses 40-Kilo-Ding ist mal auf mir eingeschlafen und ich habe mich nicht mehr bewegt, weil sie liegt auf mir und dann ist sie aufgewacht und guckte mich an und ist wirklich so total verächtlich von mir runtergestiegen. Guckte sich nochmal um und ich, also wenn sie, ja, die war kurz davor, sich zu übergeben. So echt so, naja, auf die habe ich
Oh.
geschlafen.
Manchmal springt dann auch immer weg, wenn ich ihn dann manchmal umarme ich ihn dann einfach und denke, ja, lass es doch mal kurz, wenigstens kurz. Dann springt er immer weg wie so ein Reh. So, so okay, ich habe es verstanden.
Genau.
Danke.
Und dann kann
Ja.
man ja mal wieder probieren, irgendwann später. Genau. Ja,
Okay.
aber da, damit muss man einfach immer rechnen, wenn man sich ein Tier anschafft, dass
Ja,
das
absolut.
selbst wenn man das ganz ausgewählt macht und, dass das Tier sich leider ganz anders entwickelt, als man sich das vorgestellt hat.
Absolut.
Also selbst von einem guten Züchter aus einem tollen Wurf und alle anderen Hunde entwickeln sich genauso, wie man sich das vorgestellt hätte und man selbst hat diesen anderen,
Ja,
der
das
auch in
stimmt.
dem Wurf war.
Das stimmt.
Ja.
Ja.
Liebe Mieke, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Wenn ihr da draußen mehr über das Projekt erfahren möchtet, dann geht einfach auf die Website von diesem tollen, großartigen Projekt farmfordogs.com, alles in einem Wort.
Wir verlinken wie
Wir
immer.
verlinken das natürlich auch da und vor allem unterstützt diese großartige Idee, dieses großartige Projekt, um einfach da vielleicht auch nochmal einen Fuß in die Tür zu kriegen und dass das vielleicht auch ja, eine Geschichte wird, eine schöne Geschichte wird. Irgendwann 2023 mal angefangen. Und dann haben immer mehr mitgemacht und es breitet sich der Gedanke immer mehr aus, dass man eben auch nett zu Hunden sein kann und durch Kastrationsprogramme die Hunde ja, besser schützen kann dort.
Naja, vor allen Dingen die Menschen dort auch sehen, dass Kastrationen helfen, dass das Aggressionspotenzial von den Hunden halt zurückgeht. Ne? Also, dass sie keine Angst mehr vor denen haben müssen.
Ja.
Noch zusätzlich. Also nicht nur ist schmutzig, sondern auch noch gefährlich. Und gefährlich wird ein bisschen eingedämmt, was
Ja,
ja auch
ja.
super gut ist. Und für die Hunde ja auch weniger Stress bedeutet. Ihr seid bei Social Media, also auf jeden Fall bei Instagram, das weiß ich sicher, bei Facebook vermutlich auch, ne?
Ja, natürlich, bei TikTok
TikTok ihr
sogar
auch?
auch. Ja, klar.
Natürlich, genau. Und
Ich habe damit Gott
Follower
sei Dank
braucht
gar
man
nichts zu
immer
tun.
wegen der Reichweite, richtig?
Ja, bitte folgt uns.
Auch das, also ich werde auf jeden Fall, wenn wir den Podcast online haben, dann lade ich euch oder verlinke ich euch ja eh. Und ja, dass man das dann auch noch mehr sieht. Also bei uns auch sieht und ihr das finden könnt und so weiter.
Ja. Gibt es noch irgendetwas, was du in die Welt hinaus posaunen möchtest? Was du noch sagen möchtest, was du, ja.
Gute
Du hast das
Frage.
letzte Wort.
Ich würde sagen, liebe Menschen da draußen, spendet mehr für Arbeit vor Ort. Also spendet weniger für Einzelschicksale, sondern vielleicht auch doch mal für Kastrationsprojekte. Damit könnt ihr nämlich unfassbar viel bewirken. Und mit ganz wenig Geld können wir ganz, ganz viel erreichen vor Ort. Das
Das
ist
dann
mein
ja auch weniger
Herzblut.
Futtermittel und so nötig macht. Na, also ist ja
Richtig.
wieder, genau.
Absolut.
Ja.
Nur so lässt sich wirklich vor Ort was verändern.
Ja.
Dauerhaft.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Vielen Dank.
Gerne.
Es war richtig
Vielen,
schön
vielen
bei
Dank.
euch.
Schön. Dann bis bald.
Tschüss.
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 Hundegesabbel mit Silvia und Gerd.